Und wieso hieß er Deep Purple?
Das war's ja eben. Sein Besitzer ist das krasse Gegenteil von ihm. Er hatte den guten alten Deep Purple Deep Purple getauft, weil er sich selbst für so einen bescheuerten Deep Purple hält. Er ist so eine Art Easy Rider für mittlere Lohngruppen. Nach Dienstschluss stülpt er sich die Heavy-Leder-Kluft über, knallt ein Crazy Black Sabbath Oldie auf den Plattenteller, tätowiert sich selber ein Totenschädel-Emblem auf die Arschbacke, tritt mit seinen elefantösen Lederstiefeln die eigenen Fenster zu Bruch, schleudert den Leuten leer gesoffene Bierbüchsen an den Kopf und wenn er sich nach all dem wieder etwas beruhigt hat, dreht er sich genüsslich einen Joint nach dem anderen und kifft bis zur Bewusstlosigkeit.
Was ist der Typ vom Beruf?
Postbeamter.
Oh, was für ein niedlicher Widerspruch. Eine Frage. War die Purple kastriert?
Purple? Und kastriert? Mann, dieser Freak wäre eher glatt zum eingefleischten Frank Sinatra-Fan geworden, als seinen Liebling kastrieren zu lassen. Aber Purple war jenseits von solchen Schwulitäten. Wie gesagt, er war circa so alt wie Methusalem, sah aber viel älter aus.
Er stand auf, drehte mir den Rücken zu und blickte gedankenverloren durch das schmierige Fenster der Balkontür zum Himmel empor.
»Komisch«,
sagte er traurig.
»Jetzt tun Sie mir beide irgendwie leid. Obwohl es wohl keinen drastischeren Unterschied hätte geben können als den zwischen diesem spießigen Mistvieh und diesem nachgemachten Heavy-Metal-Heini. Müssen Sie sich doch auf die eine oder andere Weise gemocht haben, wo Sie schon so lange zusammengeblieben sind. Was wird dieser Dosenöffner nun ohne Purple anstellen? Wird er sich einen neuen Hausgenossen anschaffen? Und was für einen Namen wird er ihm geben? Judas Priest?
Ich hatte eine beunruhigende Vermutung, was Deep Purples Identität betraf. Wo liegt Deep Purples Leiche jetzt?
In der Garage von Peter Fonda. Willst du wieder deine schlauen Untersuchungen anstellen?
Na, falls du nichts dagegen hast, kannst du mich ja hinführen.
Warum nicht?
Gähnte er in seiner inzwischen wiederhergestellten, unnachahmlichen Coolness, als sei die vorangegangene Betrübtheit eine Ausfallserscheinung gewesen, über die man das Mäntelchen des Schweigens decken müsste. Er wandte sich zum Gehen, aber ehe er so richtig in die Gänge kam, überholte ich ihn mit einem blitzschnellen Sprung und blickte ihm tief in das einzige heile, dafür jedoch umso stärker leuchtende Auge. »Wie nennt man dich? Klugscheißer?« fragte ich herausfordernd. Er lächelte müde und streifte leise an mir vorbei durch die Balkontür hinaus.
»Blaubart«, rief er von draußen, »aber frag mich jetzt bloß nicht auch noch nach meinem Dosenöffner, sonst bekomme ich das große Kotzen.«
Ich folgte meinem humpelnden Monarchen zum Balkon und von dort mit einem Riesensatz auf die Terrasse. Der Herbst hatte sich mittlerweile mächtig ins Zeug gelegt und seine morbide Pelerine über die pittoresken Gärten gedeckt. Wie ein unsichtbarer Vampir hatte er aus den Bäumen und den anderen Pflanzen all das Grün gesogen und sie in gelbbraune, blutleere Fracks verwandelt. Der Himmel war düster, mit bedrohlich wirkenden, bleifarbenen Wolken verhangen, zwischen denen die untergehende Sonne hier und da ein paar fahle, rötliche Lichtstreifen auf unseren beschaulichen Distrikt warf. Es wehte ein frischer Wind, der den abgefallenen Pflanzenmüll aus vertrockneten Blättern und kleinen Ästen durcheinanderwirbelte, über die akkurat gemähten Rasen verteilte, in die morschen, halboffenen Gartenhäuschen trieb oder in die künstlich angelegten Tümpel warf. Kein Zweifel. Alles schien sich auf das große Sterben vorzubereiten, auf den tiefen Schlaf, aus dem es hoffentlich wieder ein Erwachen gab. Wir spazierten nun auf dem verschlungenen Netz von Mauern, die die zahllosen Gärten voneinander trennten und die aus der Vogelperspektive wie ein kniffliges Irrgartenrätsel aussehen mussten. Blaubart humpelte beschwerlich vor mir her, wie eine dieser lustigen Nonsensapparaturen, die man in Geschenkläden bekommt und deren einzige Aufgabe darin besteht, komisch anzuschauende Bewegungen zu vollführen. Dabei bot er mir seine schwanzlose Hinteransicht dar, so dass ich mich von seiner zwischen den Schenkeln hurtig hin und her baumenden, prachtvollen Männlichkeit überzeugen konnte. Es glich schon einem unerhörten Mirakel, dass in seiner reichhaltigen Kollektion an Verkrüppelung nicht auch noch dieser kostbare Teil enthalten war. Je länger ich hinter diesem stolzen Invaliden hertrotten und mir sein ganzes Elend anschauen musste, desto eindringlicher beschäftigte mich die Frage, von was oder wem er das Opfer geworden war. Unfälle, insbesondere Verkehrsunfälle, sind die häufigste Todesursache für meinesgleichen. Eine falsche Reaktion, eine miese Berechnung für das Überqueren einer Straße oder ein Schreckreflex, auf den dann gewöhnlich ein kopfloser Fluchtreflex folgt, und schon kleben deine Eingeweide im Profil eines Autoreifens. Nur wenige überleben die spektakuläre Bekanntschaft mit einem Mercedes-Benz oder einem Golf GTI. Und die, die überleben, sahen sie so aus? Doch was für ein abstruser Verkehrsunfall musste stattfinden, dass einem dabei ein Auge auslief, der Schwanz fein säuberlich abgetrennt und die rechte Vorderpfote verstümmelt wurde. Es gehörte wirklich die Fantasie eines ausgefuchsten Action-Drehbuchautors dazu, sich ein derart verzwicktes Unglück vorzustellen. Aber meine Fantasie hatte Flügel. Und natürlich konnte ich mir etwas anderes vorstellen, was ich mir jedoch lieber nicht vorstellen wollte. Nämlich, dass Blaubarts Verkrüppelung gar nicht die Folge eines Verkehrsunfalls waren, sondern das Werk eines Sadisten, eines durch und durch irren Dosenöffners. Dagegen war wiederum einzuwenden, dass Sadisten nur in den seltensten Fällen chirurgische Fähigkeiten besitzen und eher dazu neigen, die Objekte ihres Wahnsinns vollkommen unfachmännisch zu quälen. Kurzum, wie sehr ich mich auch bemühte, für Blaubarts Zustand eine logische Erklärung zu finden, kam ich dennoch nicht zu einem einleuchtenden Schluss. Selbstverständlich hätte ich ihn einfach danach fragen können, aber wie ich inzwischen die verstockte Art meines Freundes einzuschätzen gelernt hatte, wäre er wohl kaum rundheraus mit einer plausiblen Antwort rausgerückt. Ich wusste, es würde noch eine ganze Weile dauern, bis ich in seine Krankheitsgeschichte eingeweiht werden würde. Unterdessen hatten wir uns ziemlich weit vom Haus entfernt, so dass es hinter Mauern und Bäumen verschwunden war. Wir befanden uns jetzt inmitten unseres Distrikts, also auf fremdem Boden, was mich zugegebenermaßen bange werden ließ, da ich mir sehr gut ausmalen konnte, wie meine freundlichen Artgenossen mit Fremdlingen in ihrem eigenen Territorium umspringen würden. Wie ein aus dem Zuchthaus entflohener Strafgefangener ließ ich meinen Blick fortwährend unstet umherschweifen, immer in der Erwartung, im nächsten Moment einen beim Anblick meiner Wenigkeit gerade psychopathisch werdenden Kollegen zu sichten. Nichtsdestoweniger prägte ich mir nebenbei die Topographie dieses Gebiets gründlich ein, weil ich davon ausgehen musste, dass es von nun an meine Heimat sein würde. Plötzlich sah ich hinter einem riesenhaften, wie aus einer Kathedrale entnommenen Giebelfenster ein Tier. Ich gestehe, es klingt grotesk, wenn ich im Zusammenhang mit meiner Art das Wort Tier gebrauche. Doch ich erkannte gleich beim ersten Anblick, dass das merkwürdige Wesen am Fenster eines dieser bis zur Unkenntlichkeit renovierten Altbauten nur entfernt mit meinesgleichen etwas gemein hatte. Es war noch sehr jung, fast ein Baby. Deshalb kamen die dominierenden Merkmale nicht so deutlich zum Vorschein. Ein Laie hätte es vorbehaltlos für ein Mitglied aus unserer allseits beliebten Truppe halten können, und wahrscheinlich taten dies auch die Leute, die es beherbergten. Es hatte ein helles, sandfarbenes Fell und winzige, flach angelegte Ohren. Der Kopf war sehr rund und die Körperform unheimlich gedrungen. Am faszinierendsten aber waren die Augen. Wie zwei glühende Sonnen leuchteten sie in der Finsternis und schienen auf etwas ganz Bestimmtes zu warten. Sein buschiger Schwanz klopfte unentwegt gegen die Fensterscheibe, aber sonst war es unbeweglich wie eine Statue. Dann ging in dem Zimmer, von dem aus es uns gelassen aus der Ferne beobachtete, das Licht an. Es sprang vom Fensterbett herunter und war verschwunden. Ich war derart in den Bann dieser Begegnung gezogen, dass ich vor Schreck zusammenzuckte, als vor uns auf der Mauer unversehens die zwei Oberpfeifen auftauchten, mit denen ich mich in Zukunft noch lange würde herumquälen müssen. Sie waren die typischen, fiesen Eckensteher, die von der Lebensmission beseelt waren, am laufenden Band unschuldige Leute zu belästigen, wo es nur ging, stumm zu machen und sich nur dann auf blutige Prügeleien einzulassen, wenn diese sich gegen Schwächere richteten. Der größte Teil ihres Intellekts, soweit sie welchen besaßen, war wahrscheinlich mit der immer wiederkehrenden Frage beschäftigt, wie sie über sich selbst und andere Verderben bringen könnten. Zwei rattengesichtige, verschlagen dreinschauende, orientalische Kurzhaar-Zuchtwracks, deren Steckenpferd darin bestand, aus fremden Töpfen Futter zu klauen und genüsslich auf teure Teppiche zu kacken. Feige und psychopathisch zugleich. Einer linkischer und abstoßender als der andere. Der vorwitzigere von den schwarzen Brüdern schielte so sehr, dass er das Weltgeschehen etwa 180-fach sehen musste. Prägender Erbfehler, der mehr über den Charakter aussagt als jede wissenschaftliche Untersuchung. Der andere Blödmann trug ein dämliches, schiefes Grinsen zur Schau, das wohl genau die Art Humor demonstrieren sollte, zu der er fähig war. Sie standen uns auf der Mauer gegenüber und versperrten uns so den Weg. Und? Legt ein krankes Huhn viereckige Eier? Sofort gingen sie in Kampfstellung. Die beiden Ekelgesellen starrten uns intensiv an und stießen offensive Töne aus. Ihre Ohren waren kerzengerade aufgestellt, die Pupillen zogen sich immer mehr zusammen und die Schwänze peitschten eng um die dünnen, wie Ofenrohre langgezogenen Körper. Blaubart stoppte, blickte gähnend an ihnen vorbei und tat ansonsten so, als seien sie die Art von Hindernis, deren Bedeutsamkeit der von Hundedreck gleichkommt.
»Ach du liebe Scheiße«, lächelte er fast gemütlich. »Hermann und Hermann, die fröhlichen Arschgeigen vom Dienst. Was für eine Freude, solch geschätzten Persönlichkeiten zu begegnen. Nun sagt bloß, ihr wollt mir schon wieder von den Vorzügen eurer Kastration vorschwärmen, aber ich glaub's euch ja, Jungs, ohne den Eierbeutel trägt man viel weniger Gewicht.«
Die beiden warfen einander aus den Augenwinkeln nervöse Blicke zu und steigerten dann ihr Geknurre. Blaubart lachte rührend und schaute von der Mauer hinab.
»Kong«, rief er herausfordernd, »warum um alles in der Welt gibst du dich immer noch mit diesen armseligen Knallschassen ab? Die blamieren dich doch bloß. Andererseits kann ich mir natürlich vorstellen, dass ein Eunuchenpaar ungeheuer redselig ist und das schlechte Fernsehprogramm ersetzt.«
Aus einem leeren Strauch direkt unten neben der Mauer ertönte nun ein grimmiges Gelächter, das »Du reißt das Maul ganz schön weit auf« Gelächter.
»Blaubart, alter Hauskrüppel«, sagte die Stimme aus dem Strauch mit bewusst beleidigendem Tonfall. »Wie ich sehe, waren deine Ausflüge in die Schulenszene äußerst erfolgreich. Die Süßen laufen dir ja schon richtig nach. Der Kleine hinter dir ist in der Tat ein Prachtexemplar. Bringt er dir bei, wie sie's tun?«
»Nein, das wollte er nur dir persönlich zeigen, weil er für euch drei die ideale Stellung kennt.«
Mit einem Mal schoss aus dem Beerenstrauch ein Vieh von der Größe eines verfluchten Drei-Sterne-Bosch-Kühlschranks hervor und landete exakt vor unserer Nase. Er war wirklich und wahrhaftig der größte und achtungsgebietendste Artgenosse, der mir jemals untergekommen war. Sein Name Kong traf sozusagen den Nagel auf den Kopf. Aus dem schmutzig weißen, zottigen Pelz, der wahrscheinlich noch nie einen Kamm gesehen hatte und deshalb, wie bei Langhaarclowns vorprogrammiert, hoffnungslos verknotet war, wuchs ein schwarzer Kopf vom Umfang einer überreifen Wassermelone hervor. Die azurblauen Augen, die winzigen Ohren, die plattgedrückte, ja, kaum existente Nase, überhaupt sämtliche normalerweise sichtbaren Sinnesorgane und Glieder verschwanden jedoch in diesem gigantischen Fellballen aus Dreck und Gestank, so dass Kongs Intentionen schwer zu deuten waren. Die beiden Orientalen traten demütig zurück und machten ihrem Gebieter Platz.
Kong fixierte uns eine Weile mit seinen durchdringenden Augen und stieß schließlich ein dröhnendes Lachen aus, welches, wie mir schien, nicht nur die Gartenmauern, sondern das ganze Universum erzittern ließ. Aber mein tapferer Long John Silver ließ sich kaum beeindrucken und schaute ihm nur mit einer gelungenen Kombination aus leidenschaftsloser Verachtung und kühler Überlegenheit ins Gesicht.
»Ist dir entgangen, dass es hier gewisse Gesetze und Vorschriften bezüglich der Territorien gibt, mein behinderter Freund?« fragte der Riese. Blaubart gähnte ungerührt. »Lange, lange, lange.«
»Ach, Kong, tu doch nicht so, als würde so ein Sandkasten-Mafiosi wie du sich Kopfschmerzen um solchen Scheiß wie Territorien machen. Also lass den Tinnef unter Verputz und komm gleich zur Sache. Wie ich sehe, suchst du Streit. Okay, kannst du haben. Allerdings nehme ich an, dass dir das Fell nicht meinetwegen juckt. Wie du dich vielleicht erinnerst, hatten wir bis jetzt nur ein einziges Mal eine Meinungsverschiedenheit, bei der du, wie ich mich wiederum erinnere, irgendwelche irreparablen Schäden am Arsch davongetragen hast. Sicher. Damals warst du noch klein und hast deinem Herrchen beim Streichen vor lauter Entzücken ständig in die Hand gepisst. Doch wie gesagt, falls du irgendwelche Beschwerden hast, bin ich jederzeit bereit, dich zu kurieren. Ich nehme aber an, dein Interesse gilt mehr meinem Freund Francis. In diesem Fall musst du unbedingt wissen, dass ich einem so unfairen Kampf nicht tatenlos zusehen werde. Also überleg es dir gut, bevor du etwas tust, was du später bereuen oder meinetwegen deinen Arsch bereuen wird und die beiden Zirkusaffen hinter deinem Rücken sowieso.
Kong hatte sich inzwischen vor Wut um das Doppelte seines Körpervolumens aufgeplustert. Es schien, als hätte sich das Blau seiner Augen durch einen chemischen Zaubertrick in Rot verfärbt, in Blutrot. Das ganze Riesenvieh machte den Eindruck, als ob es jeden Augenblick explodieren und alle Anwesenden dieser spannungsgeladenen Szene mit sich nehmen würde. Was mich anging, so war mir schon längst aufgegangen, dass dieser Kotzbrocken der unumstrittene Despot dieses Distrikts war. Die Sorte kannte ich zu Genüge. An jedem Ort, wo ich bis jetzt gewesen war, hatte es so einen lustigen Abteilungsleiter gegeben, der die Weiber lahm fickte, die dentalen Probleme anderer Kraft der ihm von Mutter Natur verliehenen Muskelkraft mit Brachialgewalt löste und seine ganze Lebensenergie selbstlos darauf verwendete, Friedliebenden das Leben noch schwerer zu machen, als es für Friedliebende ohnehin schon war. Aber aus irgendeinem Grund waren auch Diktatoren Grenzen gesetzt. So eine Grenze schien offenbar Blaubart zu sein. Mir wollte nur nicht ganz einleuchten, wieso sich jemand wie Kong, der all das im Übermaß besaß, was seinem Gegner fehlte, vor einem armen Krüppel wie Blaubart fürchtete. Plötzlich verfiel der Hühne in ein schelmisches Kichern, als sei die Angelegenheit ein Aprilscherz gewesen.
Grölte er. »Ich scheiß mir gleich vor Angst in die Hosen, Kumpel. Der Bums, der in deinem Vorderstummel sitzt, ist ja weltbekannt, aber mach dir wegen eines Tanzes mit uns beiden bloß keine Sorgen. Zu gegebener Zeit wird die Rechnung noch beglichen, so wie alle Rechnungen eines Tages beglichen sein werden.«
Dann wandte er sich zu mir und blickte mich kalt an.
»Und was dich betrifft, Süßer, kannst du Gift darauf nehmen, dass wir beide in nicht allzu ferner Zukunft eine interessante Unterredung unter vier Augen haben werden, die du nicht so schnell vergessen wirst. Also bis dann, ihr Hübschen!«
Sprach's und sprang von der Mauer hinab. Seine beiden rattengesichtigen Lakaien taten es ihm gleich und verdrückten sich ebenfalls in die Büsche. Ohne ihnen einen Blick nachzuwerfen, brach Blaubart sofort wieder auf. Ich aber lächelte leise in mich hinein. »Hey!« rief ich ihm hinterher, und er blieb noch einmal stehen und drehte sich um. »Ich fürchte, du wirst deinen Prinzipien langsam untreu.«
»Was du nicht sagst, und weshalb, wenn man fragen darf?«
»Du hast ihnen erzählt, dass ich dein Freund sei.«
In der Garage von Peter Fonda bot sich mir ein erstaunliches Bild. Die Purple lag lang auf der akkurat polierten Harley Davidson des wilden Postbeamten und starrte mit weit aufgerissenen Augen die Decke an.
Er lag ganz steif auf dem Rücken und hatte alle vier Glieder von sich gestreckt, als wollte er demonstrieren, zu welchen gelenkigen Posen er fähig war. Meine Vorahnungen hatten ins Schwarze getroffen, denn der gute alte Deep Purple entpuppte sich als der aggressive Greis des vorherigen Tages, der so beharrlich auf sein Revier gepocht hatte. Von unten gesehen glich das Motorrad einem dieser aufgebockten Indianergräber, auf dem Purple wie ein legendärer verknöcherter Häuptling thronte. Ich sprang auf den Sattel und betrachtete die Leiche eingehend. Es war in der Tat unfassbar, wie dieser alte Knabe mit solch einem riesigen Loch am Nacken es bis hierher geschafft haben konnte. Aber nicht nur der Nacken, sondern der ganze Kopf sah inzwischen aus wie ein ausgewrungener, bluttriefender Waschlappen. Anscheinend war er während seines Kreuzganges mehrmals hingefallen und hatte sich in seinem eigenen Blut gesuhlt, so dass das Fell überall mit Blutspuren bedeckt war. Doch das allerwichtigste Detail an diesem Horrorstillleben hatte Blaubart schon wieder übersehen. Ich drehte mich von Purple weg und schaute tadelnd auf Freund Hinkelbein hinab. »Er war nicht jenseits von solchen Schwulitäten«, sagte ich.
»Wie meinst du das?«
»Er beabsichtigte noch, sich zu verewigen.«
»Sich zu verewigen?«
»Naja, Kinder zu zeugen.«
»Was? Purple und Bumsen? Also da soll doch nicht jemand behaupten, dass es keine Erfüllung im Seniorenalter gibt. Aber das ist doch einfach unmöglich. In seinem Alter wäre so manch einer froh, wenn er mit zwei Brillen plus einer Lupe das Wort Ständer entziffern könnte. Geschweige denn mit selbigem die Weiber erschrecken.«
»Komm hoch und überzeuge dich selbst.«
»Nein, danke. Heute ist der einzige Tag im Monat, an dem ich Leber bekomme, und ich habe wirklich keinen Bock, mir den Appetit von so einem toten Stinkstiefel verderben zu lassen. Außerdem fällt es mir verdammt schwer, diesem Mädchenschänder auch nur eine Träne nachzuweinen.«
Trotzdem schien es in seinem Kopf weiter zu rumoren. »Und du meinst wirklich, Purple war ein geheimer Ein-Mann-Zuchtverein?« »Unglaublich. Einfach unglaublich. In was für einer verdrehten Welt leben wir denn?« »Warum, so fragte ich mich, mussten Rollige daran glauben? Und in welch einer mysteriösen Beziehung hatten die Ermordeten zueinander gestanden, falls zwischen ihnen überhaupt eine Beziehung existiert hatte? Wirre Gedanken umschwirrten ungestüm meinen Schädel wie Elektronen den Atomkern. Dennoch musste diszipliniert vorgegangen und sämtliche Anhaltspunkte in der richtigen Reihenfolge zusammengefügt werden. Das hervorstechendste Merkmal dieser Mordserie war die Sexualität. Selbstverständlich blieb nicht ausgeschlossen, dass es sich ebenso um einen Irren handeln konnte, der ganz und gar wahllos mordete. Diese Irrentheorie konnte man jedoch getrost vergessen, weil es Geistesgestörte im Tierreich so gut wie nie gab, und wenn doch, brachten sie es nicht weit, sondern gingen gleich nach dem Kindesalter in die ewigen Jagdgründe ein. Andererseits konnte es natürlich auch reiner Zufall gewesen sein, dass der schwarze Mann bis jetzt nur rollige Artgenossen erwischt hatte. Wenn es aber kein Zufall war, dann hatte jemand A. gegen das Bumsen ganz allgemein was, oder B. war er selber rollig und besaß merkwürdige Ansichten über die Konkurrenzbekämpfung im Revier, oder C. wollte er nicht, dass eine ganz bestimmte Dame von den anderen gedeckt wurde. Langer Rede, kurzer Sinn, am Ende meiner Überlegung musste ich mir gestehen, dass es doch einen Irren unter uns gab.
»Ich bleib dabei, es war doch ein gottverdammter Dosenöffner«, knurrte Blaubart von unten. »Scheiße, ja, ich meine, aus welchem idiotischen Grund sollte einer von uns so eine Sauerei veranstalten? Hast du dafür vielleicht eine logische Erklärung? Hä? Dieses spießige Mistvieh wäre doch vermutlich einen Monat später sowieso abgenippelt, ob er nun noch einen hochgekriegt hat oder nicht.«
»Tja, ich stehe genauso vor einem Rätsel wie du. Aber lügen wir uns doch nicht in die eigene Tasche. Dieses blutige Etwas ist eine Bisswunde und keinesfalls das Werk eines Eispickels.« »Wie auch immer. Es sieht so aus, als wäre es an der Zeit, mich über dieses unselige Gebiet und seine unseligen Bewohner zu informieren. Und du wirst mir dabei helfen, Blaubart.«
»So werde ich das, Herr Inspektor?«
»Wenn dir genauso viel daran liegt wie mir, dass dieser Albtraum aufhört, dann schon. Wie gehen wir also vor?«
»Nun ja, ich werde dir jemanden vorstellen. Der kennt sich hier etwas besser aus als ich. Außerdem ist er sehr schlau. Du bist nämlich nicht der einzige Klugscheißer in unserem nebligen London. Für Dove, weißt du?
Jetzt gleich?
Scheiße, nein. Für heute habe ich die Schnauze vom Detektivspielen gestrichen voll. Im Übrigen wartet dieses Rendezvous mit der Liebe auf mich. Ich werde dich gleich morgen früh zu ihm führen. Zu unserem Professor.
Ich sprang vom Sattel des Motorrades hinunter, stellte mich neben Blaubart und blickte noch einmal zu Deep Purple hoch. Er wirkte wie ein sakrales Opfer, das zu Ehren eines boshaften Gottes auf dem mit Blut und Blitzen geweihtem Altar geschlachtet worden war. An dem Chrom der Maschine rann immer noch Blut hinunter und plätscherte in eine bereits im Gerinnungsstadium begriffene Lache.